Die Mystik der Sufis und Derwische. Von und mit Walter M. Weiß. Liebe Zeitleserinnen und Leser, liebe Zeitreisende. Wir leben in einer Epoche, in der West und Ost, Okzident und Orient einander mit zusehends verhärtetem Blick wahrnehmen. Vielleicht ist es gerade in diesen Wochen des unfreiwilligen Innehaltens zu Beginn des Advent kein schlechter Moment, einen Gegenakzent zu setzen, einen kleinen Beitrag zur Vermittlung zwischen den in ihrer bald 1400-jährigen gemeinsamen Geschichte immer wieder und auch heute oft als viel zu konträr beschriebenen und empfundenen Glaubens- und Geisteswelten des Morgen- und des Abendlandes. Ich möchte Sie deshalb heute einladen zu einem Tauchgang in den Kosmos des Sufismus, der islamischen Mystik, einer in Europa wenig bekannten, in der muslimischen Welt jedoch seit alters und bis in die Gegenwart weit verbreiteten und sehr wirkmächtigen geistigen Strömung. Einer Strömung, die, wie mir scheint, besondere Chancen zu einer friedlichen, weltoffen, toleranten Begegnung der Kulturen und Religionen birgt. Anfangs befinden wir uns in einer sogenannten Tekke, einem Versammlungssaal der Derwische, einem altehrwürdigen Gemäuer irgendwo zwischen Ostanatolien, Konya und Istanbul. Um Mitternacht erreichte die Ekstase ihren Höhepunkt. Der Gebetsraum war zum Bersten voll. Die aberhunderten Gläubigen, die sich am frühen Abend zur gemeinsamen Meditation versammelt hatten, legten einander die Arme um die Schultern und tanzten eine Art sakralen Sirtaki. Die Augen geschlossen, die Lippen halb geöffnet, schwangen sie dabei ihre Köpfe im dumpfen Rhythmus der Trommel. La ilaha illallah, die endlos wiederholte Gottesbezeugung, hatte sich im Laufe der Stunden in ein stoßweises Stöhnen verwandelt. Die Betenden atmeten heftig. Mit ihren Leibern bildeten sie eine riesige Spirale, die sich im Schneckentempo drehte. In ihrem Zentrum wirbelte ein Jüngling um die eigene Achse. Er trug einen hohen braunen Zylinder aus Filz und ein weißes, weites Gewand, das wie eine Glocke über dem Boden schwebte. Auch er schien in Trance. Nun rückten die Männer noch enger zusammen. Sie begannen in den Knien zu wippen, schleuderten ihre Oberkörper vor und zurück. Schneller und schneller schwangen und stöhnten und wippten sie, röchelten, hyperventilierend, verschmolzen zu einem großen, zuckenden Ganzen. Plötzlich, am Höhepunkt des Rausches, brachen sie ab. Die Musik verstummte, der Tänzer hielt inne, die Gläubigen taumelten ein wenig, setzten sich, ein paar tiefe Seufzer noch, Ruhe. Dieses Ritual der kollektiven Bewusstseinsbindung, eine sogenannte Sticker, mag Außenstehenden zunächst reichlich seltsam, ja bizarr anmuten. Es ist jene Methode, mit der sich seit über 1000 Jahren und auch heute noch Millionen von Mystikern in der islamischen Welt zwischen dem Maghreb und Mittel-, ja sogar Südostasien, regelmäßig und meist im Geheimen, wie sie es nennen, zu besinnen pflegen. Ein Element freilich des beschriebenen Rituals, der Trance-Tänzer mit dem braunen Filzhut und dem weißen, glockenhaft weiten Kleid, ist mittlerweile auch bei uns gut bekannt. Die tanzenden Derwische von Konya, Ensembles von in Verzückung sich endlos drehenden Männern, wurden in den letzten Jahrzehnten im Westen zu einem der bekanntesten Sinnbilder für türkische Kultur. Im historischen Ambiente von Fayence verzierten Kuppelsälen gefilmt oder auf Tournee durch Europa helfen sie der türkischen Tourismusbehörde beim Rühren ihrer Werbetrommel. Zugleich aber ist ihr Bild ein Gegensymbol zu den demagogischen militanten Islamisten und den oft dogmatisch unduldsamen Imamen und Mullahs, die uns allzu oft über die Medien begegnen. ein Ausdruck der sträflich wenig bekannten, sublimen Seite des Islam. Wir werden später ausführlicher auf den Protagonisten dieser Tradition, den geistigen Vater der beschriebenen weihevollen Zeremonie, zu sprechen kommen. Celaleddin Rumi, der vor gut 800 Jahren lebte, im türkischen Konya bestattet liegt und den viele Kenner als einen der, wenn nicht den größten mystischen Dichter aller Zeiten verehren. Zuvor jedoch einige allgemeine Anmerkungen zum Sufismus. Die ihn praktizieren, werden gerne als Suchende, Bedürftige, Trunkene, Erleuchtete, als Weise oder Liebende, als Fakire, Kalandar oder Derwische bezeichnet. Die gängigste Benennung lautet Sufi. Die Herkunft dieses Wortes war lange Zeit ungeklärt. Gerne wurde und wird es bis heute vom arabischen Suf für Wolle abgeleitet, nach der wollenen Kutte der mittelalterlichen Wanderprediger. Anderen galt das arabische Vokabel Safa, rein sein, als Quelle. Heute gilt als anerkannt, dass das griechische Wort Sophia, die Weisheit, als Vorlage diente. Dies erklärt nicht nur, auf welchem Weg, nämlich über die Aufnahme der griechischen Philosophie und der Gnosis, die Bezeichnung Eingang ins Arabische fand, sondern auch, weshalb diese Bedeutung verschleiert wurde. Während man nämlich in der arabischen Blütezeit des Frühmittelalters mit großem Eifer alle wissenschaftlichen Werke der Griechen übersetzte und verarbeitete, fürchteten orthodoxe Muslime, dass die hellenische Glaubenswelt mit dem Islam in Konkurrenz treten könnte. Neben dem spätantiken Gedankengut hatte auf den Sufismus auch buddhistisches, hinduistisches, manichäisches, zoroastrisches und vor allem christliches großen Einfluss. Letzteres von den Anachoreten und frühen Mönchen Ägyptens bis zu den Augustinern. Des Öfteren ist in der Literatur von der Gleichsetzung der Sufis mit esoterischen Christen zu lesen. Andere Überlieferungen besagen, es habe zu allen Zeiten und in allen Ländern Sufis gegeben. Als Tatsache gilt jedenfalls, dass gegen Ende des 4. Jahrhunderts nach Christus Gruppen von Hermetikern verschiedener Schulen vor den Verfolgungen der christlichen Staatskirche aus Vorderasien nach Südarabien in den heutigen Jemen flüchteten, wo die Sabäer verwandtes initiatorisches Geheimwissen hüteten. Dort wurden in jahrzehntelanger Arbeit die wichtigsten Texte der gnostisch-hermetischen Literatur aus dem Griechischen ins Arabische übersetzt. Wurde also gewissermaßen das damals bekannte Geheimwissen arabisiert und in der Folge islamisiert. So schwierig die geistigen Wurzeln des Sufismus zu fassen sind, so undefinierbar ist auch sein Wesen. Ist er ein Zustand, eine Praxis, ein Kult? Unser Eins mag diese Frage unwichtig erscheinen, aber für Sufis ist sie es keineswegs. Sie kennen keinen fixen Begriff, nennen ihn mal eine Wissenschaft, dann wieder eine Kunst, ein Wissen, einen Weg, eine Zunft. Vor 1000 Jahren kreierte ein Araber sogar ein verschachteltes Kunstwort, das sich in etwa mit Psychoanthropologie übersetzen ließe. Was es jedenfalls nicht gibt, ist eine Sufi-Bewegung, ein theoretischer oder intellektueller Sufismus. Es geht ihm nicht darum, gepredigt zu werden, andere Systeme zu unterminieren und einen Ersatz dafür oder ein plausibleres System anzubieten. Im Arabischen spricht man von der Tariqa Sufiya, dem Sufi-Weg. Tariqa bedeutet im wörtlichen Sinn Pfad, aber auch der Weg, die Methode, etwas zu tun und beinhaltet zudem die Vorstellung, einem Pfad, einer Linie oder einer Richtung zu folgen. Eben dem Pfad des Sufi. Leicht ergreifbar sind Fakten wie etwa folgende. Der Überlieferung nach wurde der Kaffee zuerst von südarabischen Sufis benutzt, um die Wachheit während der Meditation zu steigern. Wir Europäer tragen die Kleidung der Sufis, nämlich Hemd, Hose und Gürtel. Wir lauschen ihrer Musik in Form der über Andalusien und die Troubadoure nach Norden gelangten Liebeslieder. Wir tanzen ihre Tänze, etwa den Moriskentanz, den späteren Morris Dance der Engländer, aber auch den Wiener Walzer. Wir lesen ihre Geschichten, von Dante über Chaucer bis zu Robinson Crusoe und Wilhelm Tell, spielen ihre Spiele, die Symbole auf den Tarotkarten sind Allegorien aus der sufischen Lehre, und wir gebrauchen ihre esoterischen Ausdrücke, wie den Moment der Wahrheit oder den idealen Mensch. Naturgemäß lässt sich das Phänomen Sufismus auf mehreren Ebenen betrachten. Eine ist die sozialpolitische, historische. Mystische Traditionen haben sich innerhalb des Islam schon sehr früh, nämlich im 8. Jahrhundert, bemerkbar gemacht. Ihre Anhänger, die anfangs vornehmlich im südlichen Zweistromland lebten, verschrieben sich einer asketischen Weltflucht. Statt des strikten Gehorsams gegenüber Gott im Rahmen der äußerlichen Gesetze der Scharia stand für sie die ihn verinnerlichte Gottesschau im Vordergrund. Ihre Geisteshaltung, die in krassem inneren Widerspruch zum orthodoxen Islam stand, stieß klarerweise von Beginn an sowohl bei sunnitischen und schiitischen Theologen als auch bei den meisten Herrschern auf energischen Widerstand. Vor allem, weil im Laufe der Jahrhunderte viele Mystiker als Mahner und Sozialreformer auftraten. Vom 10. Jahrhundert an entwickelte der Sufismus, der sich von Bagdad rasch bis nach Nordafrika und Zentralasien ausgebreitet hatte und zu einer Massenbewegung geworden war, feste Organisationsformen. Es kam zur Gründung zahlreicher Ordensgemeinschaften, die teils in richtigen Klöstern, teils als in den gesellschaftlichen Alltag einbezogene Bünde und Bruderschaften existierten. Solchen Orden, unter denen sich seltener, aber doch auch von eingeweihten Scheichers geführte Frauengruppen fanden und finden, verdankt der Islam maßgeblich seine Weiterverbreitung, vor allem in peripheren Gebieten wie Südostasien oder Westafrika. Etliche von ihnen sind mittlerweile rund um den Globus verbreitet. Manche genossen im Laufe der Geschichte phasenweise große politische Bedeutung, beispielsweise im Kampf gegen Kolonisatoren wie etwa die Sanusier im italienisch besetzten Libyen oder die Naqschbandier entlang der Südgrenze Russlands. Der Orden der tanzenden Derwische, die Mevlevier, wurde, weil seine Anhänger der religiösen Toleranz besonders verpflichtet sind, zur Blüte des Osmanischen Reiches im 16. Jahrhundert von den Sultanen in ihrem Bemühen um die Herzen christlicher Untertanen, vor allem in Südosteuropa, auf dem Balkan, stark unterstützt. Er verfügte dort über ein weit verzweigtes Netz an Niederlassungen. Manche Mystiker sind aber auch heute als Wegbereiter für eine Re-Islamisierung ihrer Länder aktiv, die meisten deshalb bei den Behörden verpönt, mancherorts auch explizit verboten. Ein wesentlicher Grund dafür, dass vom Senegal bis nach Indonesien, von Indien und Pakistan über den Iran, die Türkei und Ägypten bis nach Südarabien, heute wie einst aber Millionen Muslime Mitglieder solcher Bruderschaften sind, ein wesentlicher Grund dafür ist, und damit sind wir bei der zweiten Betrachtungsebene, die Funktion des Sufismus als spirituelles Rückgrat einer Volksfrömmigkeit. Länder wie zum Beispiel Marokko oder Jemen sind von unzähligen kleinen und großen Gräbern und Grabmalen von Heiligen überzogen. Dieses Netz hochverehrter Heiligtümer hält die Seele des Volkes gefangen und gibt ihr zugleich Halt. Aus der Sicht der Gläubigen regeln diese speziellen Orte wie Generatoren einen unsichtbaren Strom von Segenskräften, der sogenannten Baraka. Die Menschen pilgern aus allen möglichen Anlässen, bei Krankheit, Streit oder unerfüllten Kinderwunsch, vor Beginn der Aussaat, eines Hausbaus oder einer riskanten Reise zu den Heiligen, erhoffen sich davon zugleich Schutz, Heilung und Erleuchtung. Seancen, Feste, Prozessionen werden da abgehalten, Kerzen entzündet, Votivgaben aufgestellt, Opfertiere geschlachtet. Und das Erstaunlichste, nicht wenige Pilgerorte werden auch von Christen und Juden und auf dem Subkontinent gar von Hindus aufgesucht. Sie sind also Brennpunkte eines synkretistischen Glaubensverständnisses. Womit wir auf der dritten und für uns wesentlichen Betrachtungsebene angelangt wären. Sufismus hat nämlich auch und vor allem einen höchst esoterischen, konfessionelle Grenzen übergreifenden Gehalt. Und er enthält eine in mehrererlei Hinsicht ungeheure geistige Sprengkraft. Ein zentraler Begriff aus seiner Frühzeit ist die sogenannte Futuwa. Dieses arabische Wort beschrieb bereits in vorislamischer Zeit die lobenswerten Eigenschaften eines jungen Mannes. Allen voran Selbstlosigkeit, Tapferkeit und soziale Gerechtigkeit. Doch schon im Frühislam erhielt es zusätzlich eine religiöse Komponente. Unter seinem Banner schlossen sich Männer jenseits familiärer und oft auch beruflicher Bindungen zu Bünden zusammen. Sie betrachteten, ähnlich den christlichen Mönchsorden, eine makellos sittliche Lebensführung als oberstes Ziel. Um ihre Rolle als traditionsbewusste Elite zu unterstreichen, legten sie Wert auf eine formelle Initiation. So hatten Adepten etwa die Hosen der Futuwa anzuziehen und einen mit Salzwasser gefüllten Becher zu leeren. Auch die Freisprechung zum Gesellen erfolgte stets im Rahmen eines feierlichen Zeremoniells. Bei dessen zentralem Ritual lösten Meister und Zunftleiter als symbolischen Akt gemeinsam einen mehrfach geknoteten Gürtel, den man dem Aspiranten zuvor umgebunden hatte. In ihren besten Zeiten waren sie so einflussreich, dass ihnen vereinzelt sogar Kalifen und Sultane angehörten. Doch sittlicher Verfall und äußerlich schließlich der Mongolensturm zerstörten das Ansehen der Futuwa-Bünde, die ursprünglich Geistesverwandte und Vorläufer der erwähnten Derwischorden mancherorts in entarteter Form bis ins 20. Jahrhundert hinein existierten. Der berühmte im 19. Jahrhundert tätige britische Orientalist und Forschungsreisende Sir Richard Francis Burton nannte den Sufismus den östlichen Elternteil der Freimaurerei. Was er meinte, wird klar, wenn man sich etwa einen der ältesten nachweisbaren Zweige der islamischen Männerbünde etwas genauer ansieht. Der wurde um 800 im südlichen Irak von einem gewissen Ma'ruf Kachi gegründet und hieß Albana, Orden der Baumeister. Im Gegensatz zur schiitischen Sekte der Ismailiten, die genau zu jener Zeit ebenfalls im südlichen Zwischenstromland und ebenfalls von einer Geheimlehre beseelt, um die Wiederauferstehung eines wahren Gottesreiches kämpften, gab sich der Orden der Baumeister weltlich, unpolitisch und überkonfessionell. Die Bruderschaft war ein klassischer Geheimbund mit Initiationsriten, geheimen Schwüren, gewählten Oberhäuptern, mehreren Graden und einer von esoterischen Ideen und sozialem Verantwortungsgefühl geprägten Programmatik, die die Freiheit des Individuums betonte. Ob Muslim, Christ oder Jude, sie stand jedermann offen und bedeutete in jener Zeit dementsprechend etwas völlig Neuartiges, ja Revolutionäres. Ihre Mitglieder gaben Informationen mündlich weiter und benutzten dabei angeblich Allegorien, Symbole und Anspielungen, die der Welt der Bauleute entnommen waren. Zum großen Märtyrer der sufischen Baumeister wurde der berühmte Lehrer Mansur al-Halaj, der 922 hingerichtet wurde, weil er den Sufismus als, Zitat, die innere Wahrheit aller wahren Religionen und Jesus als einen seiner bedeutsamsten Lehrer bezeichnet hatte. Und weil er den denkbar blasphemischsten Satz gesprochen und nicht widerrufen hatte, nämlich Anna al-Haq, ich bin die Wahrheit. Man könnte nun versuchen, in holprigen Worten wiederzugeben, was sich über die Essenz des sufischen Glaubens in einschlägigen Texten nachlesen lässt. Über die Vorstellung, die Menschheit entwickle sich seit Jahrtausenden stetig auf eine Bestimmung hin. Über unser aller Fähigkeit bei Erreichung gewisser Stufen dieser Entwicklung und der Anleitung geistig-prophetischer Führer ein neues Sensorium auszubilden. Über mysteriöse Botschaften und die Schulung magnetischer Kräfte. Doch hörte sich das umso mehr in der hier nötigen Verkürzung wohl reichlich spekulativ, um nicht zu sagen abstrus an. Die Unmöglichkeit, Sufismus zu predigen, wird mit dem Spruch charakterisiert, einen Kuss mit persönlichen Boten senden wollen. Nur so viel. Herausragendes Merkmal des sufischen Systems ist die Selbstarbeit unter Anleitung. Es geht nicht darum, irgendwo hinzugehen, Erleuchtung zu erlangen und dann etwas davon mitzuteilen. Mystik ist für einen Sufi ein Unterfangen, das mit seinem gesamten Dasein untrennbar verbunden ist und das eine Verbindung zwischen der gesamten Menschheit und der zusätzlichen Dimension der Erkenntnis herstellt. Womit wir uns nun endlich Jalaleddin Rumi persönlich zuwenden, dem Meister der Meister, Maulana, unserem Herrn, wie die Muslime Indiens und Pakistans ihn liebevoll nennen. Seine biografischen Eckdaten. Geboren wurde er, wie schon gesagt, vor gut 800 Jahren, nämlich 1207 in Balch im heutigen Nordafghanistan, notabene also im persischen Kulturraum, begraben 67 Jahre später in der zentralanatolischen Stadt Konya, wo sein prächtiges Mausoleum bis heute scharenweise Pilger anzieht. In früher Jugend schon flieht seine Familie vor dem Mongolenheer Genghis Khans gen Westen, pilgert nach Mekka und lässt sich schließlich in Anatolien nieder. Das heißt damals, nach der arabischen Bezeichnung für Ostrom, Rum, daher Jalaleddins späterer Beiname Rumi. Sein Vater ist ein hochgeberühmter Rechtsgelehrter und Prediger und hat von den Rum-Seldschuken, die über das Land regieren, in dessen Hauptstadt Konya eine Stelle als Theologieprofessor erhalten. Als der Vater stirbt, übernimmt der Sohn den Lehrstuhl und führt, von einer großen Anhängerschar verehrt, das Leben eines renommierten Religionslehrers. Die große Zäsur bringt die Begegnung mit einem Wanderderwisch. Shamsuddin, genannt die Sonne von Täbris, der sich ganz bewusst und provokativ von allen gesellschaftlichen Regeln distanziert, macht aus dem arrivierten, im sozialreligiösen System der Scharia fest verankerten Korangelehrten einen liebestrunkenen Poeten. Lässt ihn, wohlgemerkt nicht auf Türkisch, der Sprache seiner Wahlheimat, sondern in seiner Muttersprache Persisch, in Jahrzehnte während der Arbeit Werke wie das Matnavi und den Divan schreiben, die der Nachwelt nicht nur als grundlegende Quellen des Sufismus, sondern als zwei der wesentlichsten Werke der Weltliteratur überhaupt gelten. Werke, aus denen ein Erasmus von Rotterdam ein Luther-Verse übersetzten, ein Erich Fromm in seiner Kunst des Liebens ausführlich zitierte und von denen Goethe und Beethoven nachweislich inspiriert waren. Auf einer vordergründigen Ebene mag Rumis bedingungslose Liebe zu dem so respektlosen, verrückten Freigeist und Freund durchaus eine homoerotische Note gehabt haben. Die irdische Beziehung endet mit der Ermordung des alles gewohnte zertrümmernden Gefährten durch Rumis eifersüchtige Angehörige und Schüler. Doch als Dichter überhöht Rumi seine auf einen konkreten Geliebten gerichtete Trauer symbolisch zur mystischen Sehnsucht des Menschen, der die Grenzen zwischen dem Liebenden und Geliebten, damit auch zwischen dem sehnsüchtigen Gottsucher und dem geliebten Gott völlig aufheben will. In diesem Getrenntsein von Gott sieht er unser Leiden, aber auch unsere Kraft, die Bereitschaft zur Sorge und Hingabe und den Drang, die Risken schöpferischer Freiheit auf uns zu nehmen, begründet. Symbol für den ewig Suchenden, ewig Verliebten, ja im Grunde für die gesamte irdische Welt ist die Ney, die Rohrflöte. Denn so, wie sich das Schilfrohr mit klagendem Ton nach seiner Wurzel sehnt, von der es abgeschnitten ist, sehne sich, so das Bild, auch der Mensch nach der Wiedervereinigung mit dem Göttlichen. Weil aber die Wahrheit tunlichst schon in diesem Leben und nicht erst in einem Jenseits erfahren werden soll, appelliert Rumi an uns, Zitat, die Liebe nicht für das Nichts zu verschwenden. Ehepartner, Kinder, Besitztümer und anderes mehr, denen augenscheinlich unsere Liebe gilt, seien eigentlich nur die Schleier, die sich bei der Suche nach dem wahren Geliebten unmerklich vor diesen schieben. Der wahre Mensch jedoch sehe auch, was sich hinter den Schleiern verberge und rette die Liebe davor, sich in den Schleiern zu verfangen. In solchem Denken geht es wohlgemerkt nicht darum, sich von den Dingen abzuwenden und sie zu meiden. Rumi und die Seinen preisen den berauschenden Wein, den Duft der Rosen, die Musik. Sie lieben und achten aufs Höchste die Frauen. Sondern es geht darum, über den materiellen Dingen zu stehen. Unser innerer Drang äußere sich in 100 Sehnsüchten nach Dingen, die wir für Bedürfnisse halten. Aber wie die Erfahrung zeigt, seien dies nicht unsere wahren Wünsche. Denn auch wenn sie befriedigt werden, ist das Verlangen damit nicht gestillt. Für Rumi soll das Bemühen des Menschen nicht zu einer höheren sozialen oder historischen Entwicklungsstufe, sondern zu einem kosmischen, universellen Zustand führen. Sterben, bevor man stirbt, lautet das Sufische, lautet Rumis Ziel. Um es zu erreichen, müssen die Triebe der niederen Seele, des tyrannischen Egos, so bekämpft werden, dass sie sich in positive Eigenschaften umformen lassen und so ein Bewusstseinsstadium ermöglichen, in dem das Teilen und Umarmen als eine Quelle des Glücks empfunden werden. Vor 800 Jahren, Inmitten einer besonders blutigen Phase der Geschichte in diesem Teil der Welt, dem Mongolensturm, hat da einer angesichts von Liebe und mystischer Verzückung sein soziales, intellektuelles und philosophisches Ich über Bord geworfen, um die Menschen und das Leben fortan aus transpersonaler, ja transkultureller Perspektive zu betrachten. Und um mit seiner die gesamte Menschheit umfassenden Barmherzigkeit etwa folgende Zeilen schreiben zu können. In jedem Schicksalsschlag sehe ich einen sorgsam zu hütenden Schatz. In jedem Mörder einen Engel. O du Schielender, wenn du die Eins als Zwei siehst, so sehe ich im Gegensatz zu dir die Zwei als Eins. Ich habe nur ein Leben, aber 100.000 Hautfarben. Doch was soll ich tun? Man hat mir den Mund verschlossen. Erfährt ein Suchender in dieser Art das ganze Sein, Welt, Mensch, Gott, als eine unauflösbare Einheit, muss ihm in letzter Konsequenz auch der Tod in einem anderen Licht erscheinen. Besuchst du mein Grab, heißt es im Divan, so wirst du sehen, dass mein Erdhügel tanzt. Gott schuf mich aus dem Liebeswein. Selbst wenn der Tod meinen Leib verwesen lässt, bin ich doch immer noch diese Liebe. Die Unio Mystica, der Zustand des Einsseins mit Gott, arabisch Tauhid, wurde von Rumi in zehntausenden Versen beschworen. Aber natürlich war er sich bewusst, dass die Sprache und mit ihr der Verstand letztlich nicht zu den tiefsten Erfahrungen des Wirklichen vordringen können. Auch wenn der Dichter noch so gekonnt mit Legenden und Sentenzen, Allegorien und Metaphern arbeitet, dazu bedarf es nonverbaler Hilfsmittel. Für Rumi führt das formale, also intellektuelle Wissen den Menschen bis vor das Palasttor. Um aber hineinzugelangen, benötigt man das Wissen des Herzens. Deshalb die Meditation, die Trance, Ekstase und die sufische Musik, deshalb das eingangs geschilderte kollektive Atmen und Rezitieren, der übrigens angeblich von mongolischen Schamanen inspirierte Drehtanz der tanzenden Derwische. Worte bleiben an der Küste, heißt es im Divan. Willst du Perlen finden, musst du aufs Meer rudern. Oder wer nicht schmeckt, der weiß nicht. Erst in der mystischen Erfahrung fühlt sich der Mensch nicht mehr isoliert als Person, sondern in größere kosmische Zusammenhänge eingebettet. Erst darin überwindet er die rationale Begrifflichkeit seines Verstandes, der sich in Gegensätzen von These und Antithese zu bewegen pflegt. Und erst darin verliert sich auch seine traditionelle Vorstellung vom eigenen Ich als eine fest umrissene, individuelle Persönlichkeit. Von Ich und Du, Mensch und Gott, Irdischem und Überirdischem. Es ist eine gerade auch für Agnostiker faszinierende, nämlich die Grenzen des herkömmlichen Vorstellungsbereiches von Religiosität radikal sprengende Weltsicht. Das 18. Jahrhundert mit seiner Dialektik von Aufklärung und Geheimgesellschaft nährte bekanntlich im Hinblick auf das alte Ägypten die Vorstellung einer Religio Duplex, einer doppelten Religion. Auf der einen Seite sah man die polytheistische Volksreligion, darin die Gläubigen ihren Göttern huldigen, die belohnend und strafend über die Einhaltung der Gesetze wachen und das Staatswesen nach innen und außen schützen. Auf der anderen Seite die verborgene, all-eine Gottheit, deren Schleier kein Sterblicher gehoben hat, Zitat, und der sich die Eingeweihten widmen. Denken wir nur an die zweierlei Interpretationsebenen von Mozarts Zauberflöte. Hie volkstümliches Zaubermärchen, da rätselvolles Mysterienspiel. Als Aufklärer wusste man, wie unabdingbar auch im neuzeitlichen Europa die fiktive Religion für die zivile Ordnung und soziale Harmonie ist. Zugleich wusste man um die verborgene Konvergenz aller konkreten Religionen und politischen Ordnungen. Wie heißt es in einer von Mozarts Freimaurerkantaten? Die ihr des unermesslichen Weltalls Schöpfer ehrt. Jehova nennt ihn oder Gott, Fu nennt ihn oder Brahman. Soll heißen, auf den Namen, die Rituale und Bilder kommt es nicht an. Diese haben zwar ihren Wert, weil sie die Wahrheit anvisieren, aber sie enthalten sie nicht. Sinngemäß Gleiches findet sich auch in vielen Versen Rumis, der immer wieder unter Verwendung der Metapher von Schale und Kern die Einsicht formuliert, dass alle Glaubensformen relativ wahr seien und nur verschiedene Schichten des Ganzen repräsentieren. Er reiht sich damit in eine lange Kette, die vom Plutarch, der schon vor 2000 Jahren die alles ordnende eine Vernunft und Vorsehung pries, über Lessings und Mendelssohns allgemeine Menschenreligion bis zu Mahatma Gandhis universellem und alles durchdringenden Geist der Wahrheit reicht. Respekt und Hochachtung vor Andersgläubigen und Andersdenkenden kundzutun und einzufordern, einzelnen Religionen ihren Alleinvertretungsanspruch abzusprechen, ist großartig genug. Zumal von einem Dichter, der kulturell und geistig selbst tief im Islam verwurzelt ist. In Rumis Divan findet sich der aus muslimisch-orthodoxer Sicht zutiefst ketzerische Vers: Wirfst du dich mit Leib und Seele vor dem Menschen nieder und zollst ihm Respekt, so ist jede Richtung, in die du dich wendest, die Gebetsrichtung gen Kaaba. Doch in manchen Gedichten geht Rumi noch einen großen, entscheidenden Schritt weiter. Indem er jenes dualistische Schema hinter sich lässt, nachdem man in der theologischen und philosophischen Praxis des Morgen- und Abendlandes die Problematik der Gottesexistenz diskutiert, bricht er das für Gläubige wohl letzte Tabu. Er erkennt, überspitzt gesagt, keinen Gott, sondern nur eine unbeschreibbare Erfahrung. Das Nichtsein, wie er es nennt. Die große Leere, das Nirvana der Buddhisten, das Satori des Zen. Jene absolute Wirklichkeit, in der sich der Gegensatz von Theismus und Atheismus aufgelöst hat. Ein letzter Vers aus Rumis Divan. Von Glauben und Unglaub liegt jenseits ein Land, uns liegt eine Leidenschaft dort an dem Strand. Der Wissende, der dorthin kommt, beugt sein Haupt. Nicht Glaub ist, nicht Unglaub, nicht Ort dort bekannt.